Liebe Ega, ich freue mich total, dass ich bei euch sein darf. Es ist sehr schade, dass es nur in digitaler Form möglich ist, aber besser so als gar nicht. Ich darf euch den letzten Teil der fünfteiligen Predigtserie halten zum Buch von Tim Keller, Bedingungslos geliebt, das Gleichnis von den zwei verlorenen Söhnen. Und wie immer, wie ihr ihn auch in den letzten Wochen schon gehört habt, starte ich, indem ich uns den Text noch einmal lese. Da heißt es in Lukas im 15. Kapitel, und Jesus sprach, ein Mensch hatte zwei Söhne, und der Jüngere von ihnen sprach zum Vater, gib mir den Teil des Vermögens, der mir zufällt, Vater, und er teilte ihnen das Gut. Und nicht lange danach packte der jüngere Sohn alles zusammen und reiste in ein fernes Land, und dort verschleuderte er sein Vermögen mit ausschweifendem Leben. Nachdem er aber alles aufgebraucht hatte, kam eine gewaltige Hungersnot über jenes Land, und auch er fing an, Mangel zu leiden. Da ging er hin und hängte sich an einen Bürger jenes Landes, der schickte ihn auf seinen Acker, die Schweine zu hüten. Und er begehrte, seinen Bauch zu füllen mit den Schoten, welche die Schweine fraßen, und niemand gab sie ihm. Er kam aber zu sich selbst und sprach, wie viele Tagelöhner meines Vaters haben Brot im Überfluss, ich aber sterbe vor Hunger. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir, und ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen, mache mich zu einem deiner Tagelöhner. Und er machte sich auf und ging zu seinem Vater. Als er aber noch fern war, sah ihn sein Vater und hatte Erbarmen. Und er lief, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Der Sohn aber sprach zu ihm, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir, und ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen. Aber der Vater sprach zu seinen Knechten, bringt das beste Festgewand her und zieht es ihm an und gebt ihm einen Ring an seine Hand und Schuhe an die Füße. Und bringt das gemästete Kalb her und schlachtet es und lasst uns essen und fröhlich sein. Denn dieser mein Sohn war tot und ist wieder lebendig geworden, und er war verloren und ist wiedergefunden worden. Und sie fingen an, fröhlich zu sein. Aber sein älterer Sohn war auf dem Feld, und als er heimkam und sich dem Haus näherte, hörte er Musik und Tanz. Und er rief einen der Knechte herbei und erkundigte sich, was das sei. Der sprach zu ihm, dein Bruder ist gekommen und dein Vater hat das gemästete Kalb geschlachtet, weil er ihn gesund wiedererhalten hat. Da wurde er zornig und wollte nicht hineingehen. Sein Vater nun ging hinaus und redete ihm zu. Er aber antwortete und sprach zum Vater, siehe, so viele Jahre diene ich dir und habe nie dein Gebot übertreten. Und mir hast du nie einen Bock gegeben, dass ich mit meinen Freunden fröhlich sein kann. Nun aber, da dieser dein Sohn gekommen ist, der dein Gut mit Huren vergeudet hat, hast du für ihn das gemästete Kalb geschlachtet. Er aber sprach zu ihm, mein Sohn, du bist alle Zeit bei mir und alles, was mein ist, das ist auch dein. Du solltest aber fröhlich sein und dich freuen, denn dieser dein Bruder war tot und ist wieder lebendig geworden und er war verloren und ist wiedergefunden worden. Ich bete mit uns. Ewiger Gott, ich danke dir für dein gutes Wort und ich danke dir, dass du uns so viel sagen möchtest. Ich bitte dich, dass du deinen Heiligen Geist schenkst und auf uns ausgießt, dass du uns die Herzen und die Ohren öffnest, dass wir das hören, was du uns zu sagen hast und dass es uns nicht leer lässt, sondern dass es uns verändert. Herr Jesus Christus, leite uns in deine Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Amen. Thomas hat letzte Woche ja schon die Vorschau gemacht und gesagt, er würde eigentlich lieber gerne mit mir tauschen wollen, weil das Thema heute Morgen ist eine neue Sicht der Hoffnung. Und ich verstehe das, ich finde dieses Thema auch wunderschön. Es ist ein Thema, was ich sehr gerne vorbereitet habe, weil es darum geht, was wir für Sehnsüchte haben und wo diese Sehnsüchte gestillt werden. Wir haben hier in dem Gleichnis den jüngeren Sohn, der von zu Hause weggeht, der Sehnsucht hat, etwas zu erleben. Da heißt es, er ging aber in ein fernes Land. Also er geht in die Weite, er versucht etwas Neues und er versucht in dieser Ferne irgendwie sein Leben zu füllen. Er versucht etwas zu erleben, er versucht Überfluss zu haben. Und er hat ja auch Überfluss, er hat das Erbe ausgezahlt bekommen und dann heißt es, er wirft sein Geld mit vollen Händen zum Fenster hinaus, also zumindest im übertragenen Sinne heißt es das. Er verschleuderte sein Vermögen mit einem ausschweifenden Leben. Also er genießt das Leben. Und wo führt es ihn hin? Es führt dazu, dass er schlussendlich gar nichts hat. Er lebt für einen kurzen Moment in einer intensiven Erfüllung seiner Sehnsüchte und Wünsche und am Ende bleibt er leer zurück und er hat nichts. Und er hat so wenig, dass er sogar sich wieder bei jemand andienen muss und dann wird er zum Schweinehüten geschickt und dann heißt es, und er begehrte die Schoten zu essen, die man den Schweinen gab und niemand gab sie ihm. Also am Ende sitzt er bei den Schweinen und er hat nichts mehr. Also das, was so schien, als könnte es seine Sehnsucht füllen, lässt ihn leer zurück. Und in dieser Situation erinnert er sich an das, was er hatte. Er erinnert sich an seine Heimat, an sein Zuhause und er bekommt Heimweh. Und er sagt sich, warum sitze ich eigentlich hier? Wie viel Tagelöhner meines Vaters haben Brot im Überfluss? Ich aber verderbe vor Hunger. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen und so weiter. Also er will wieder zurück. Er sehnt sich nach der Heimat. Und ich denke, dass hier an diesem Punkt ein ganz elementarer Zug der Menschheit angesprochen wird. Du und ich, wir haben Sehnsucht nach Zuhause. Wir haben Sehnsucht nach Heimat. Wir wünschen uns einen Ort, wo wir hingehören. Und es ist total spannend, wenn man mit Leuten ins Gespräch kommt, was sie unter Heimat verstehen und was man damit verbindet. Man kann beobachten, gibt es sogar Untersuchungen zu, die uns zeigen, dass Leute, die am weitesten von der Heimat weg sind, ein verklärtes Idealbild von Heimat haben. Und je näher man sozusagen an der Heimat dran ist, umso weniger weiß man es zu schätzen und umso weniger sieht man das Gute darin. Also mit der Entfernung wächst die Sehnsucht und mit der wachsenden Sehnsucht wird es zu einem Ideal verklärt. Ein Ort, da bin ich zu Hause, da gehöre ich hin. Und diese Sehnsucht trägt jeder von uns in irgendeiner Weise mit sich. Wenn wir uns anschauen, wie viel die Leute teilweise investieren, um Stätten ihrer Kindheit aufzusuchen. Oder vielleicht kennst du das sogar auch im ganz Persönlichen, dass man, letztens habe ich Freunden beim Umzug geholfen und als ich in den Keller dieses Hauses kam, roch es so und plötzlich war so ein Sehnsuchtsgefühl da, weil es roch wie bei meinen Großelternkeller. Und dann habe ich mich daran erinnert, wie ich früher, als ich klein war, mit meinem Opa in den Kohlenkeller gegangen bin, um die Kohle zu holen, wie am Morgen früh, wenn ich in den Ferien dort war, wir gemeinsam den Kachelofen eingeheizt haben. Und dann explodierte so ganz viel in mir, weil dann plötzlich so Erinnerungen hochkamen. Damit sind Ferien verbunden, Ausflüge, Erlebnisse im Garten meiner Großeltern. Und gleichzeitig weiß ich, wenn ich bei meinen Großeltern bin und für meine Oma etwas aus dem Keller hole, dass es nicht das Gleiche ist. Also es hilft nicht, wenn ich an den Ort zurückkehre. Der Ort existiert noch, meine Großeltern wohnen seit, keine Ahnung, 50 Jahren in der gleichen Wohnung. Die wohnen immer noch am gleichen Ort, es ist das gleiche Haus, nur die Kohlen liegen nicht mehr im Keller, weil der Kamin auch nicht mehr da ist, der Kachelofen durch eine Zentralheizung ersetzt wurde. Aber auch wenn ich wieder zurückkehren würde, würde meine Sehnsucht nicht erfüllt werden. Weil es ist nicht mehr das Gleiche und eigentlich sehne ich mich auch nicht nach dieser Situation, sondern diese Situation hat etwas in mir ausgelöst, etwas getriggert, was über mich hinausweist. Tim Keller ist ja ein großer Fan von C.S. Lewis, was ich verstehen kann, ich finde ihn auch sehr faszinierend und gut. Und C.S. Lewis hat das einfach auch mal so in Worte versucht zu fassen, was das bedeutet, diese Sehnsucht. Und dass für ihn eigentlich diese Sehnsucht das Hauptargument war, den Atheismus hinter sich zu lassen und Christ zu werden. Er sagt, Zitat, wenn wir in uns selbst ein Bedürfnis entdecken, das durch nichts in dieser Welt gestillt werden kann, dann können wir daraus schließen, dass wir für eine andere Welt erschaffen sind. Nochmal, wenn wir in uns selbst ein Bedürfnis entdecken, das durch nichts in dieser Welt gestillt werden kann, dann können wir daraus schließen, dass wir für eine andere Welt erschaffen sind. Im Bild des Materialismus, des Atheismus, macht es keinen Sinn, dass ich ein Bedürfnis in mir trage, was in dieser Welt gar nicht befriedigt werden kann, wenn es doch nur diese Welt gibt, weil dann würde sich nicht erklären lassen, woher es kommt. Aber wenn ich Bedürfnisse in mir trage, wenn ich eine Sehnsucht trage, die über dieses Leben hinausgeht, macht das deutlich, dass es scheinbar etwas Höheres gibt als dieses Leben. Und in einer Predigt vertieft er diesen Gedanken und spricht davon, all das, was wir mit Schönheit, mit Sehnsucht umschreiben, verweist eigentlich auf etwas in uns, was leer bleibt in dieser Welt. Wir erleben schöne Momente und tolle Sachen, aber irgendwie ist es dann trotzdem nur eine Erinnerung, die wir mitnehmen? Und auch diese Erinnerung, selbst wenn ich in die Erinnerung zurückgehen könnte, es bleibt wie ein Traum. Und ein Traum ist nicht die Realität. Und da sagt er dann auch nochmal C.S. Lewis, von daher ist unser lebenslanges Heimweh, unsere Sehnsucht nach Wiedervereinigung mit etwas im Universum, von dem wir uns jetzt abgeschnitten fühlen, der Wunsch danach, hinter einer Tür zu sein, die wir bis jetzt nur von außen sehen. Und es ist keine neurotische Wahnvorstellung, sondern der echteste Indikator unserer tatsächlichen Situation. Also das, was wir mit dieser Sehnsucht verknüpfen, weist uns hin darauf, dass wir Sehnsucht nach Heimat haben. Jeder Mensch möchte einen Ort haben, wo er sein kann. Jeder Mensch wünscht sich ein Umfeld, in dem er sich entfalten kann, wo das gelingt, was man tut, wo das Bestand hat, was man erlebt. Aber alles, was wir in dieser Welt erleben, erfüllt das nicht. Egal, wo wir stehen, egal, was wir machen, alles ist immer mit Vergänglichkeit behaftet. Und das kommt daher, weil wir in einer gefallenen Welt leben. Wie der Sohn, der von zu Hause weggeht und weil er nicht mehr zu Hause ist, verliert er alles und er hat die Sehnsucht, die gestillt werden möchte. Und er kann sie nicht stillen mit dem, was da ist. Er bleibt leer zurück, weil es sie nur bei Gott gibt. Und damit zeigt uns dieses Gleichnis eben auch den Zustand unserer Welt, in der wir uns befinden. Wir leben in einer gefallenen Welt. Und das ist wichtig, dass wir uns das vor Augen stellen, weil ich glaube, auch viele Christen blenden das ganz leicht aus. Aber die Bibel spricht davon, wir sind Leute, wir sind Menschen, Personen im Exil. Wir sind unter einem Fluch. Gott spricht, nachdem der Mensch gegen sein Gebot verstoßen hat, ganz am Anfang der Schöpfung, er wirft den Menschen aus der Gemeinschaft mit Gott hinaus, weil er sich nicht an die Regeln gehalten hat, weil er Gottes Ehre beschmutzt hat. Und er spricht den Fluch und sagt, der Erdboden sei verflucht um deinetwillen. Mit Mühe sollst du dich davon nähren, dein Leben lang. Dornen und Disteln soll er dir tragen und du sollst das Gewächs des Feldes essen. Im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen, bis du wieder zurückkehrst zum Erdboden, von dem du genommen bist. Denn Staub bist du und zum Staub wirst du zurückkehren. Und in diesem Moment, als das Paradies, die Gegenwart Gottes, Heimat verloren ging, kam die Vergänglichkeit und alle Sinnlosigkeit in unser Dasein. Und das Buch Prediger bringt es so auf den Punkt. Ne? Der Autor des Predigerbuches schaut sich die Welt an und er zieht Bilanz. Er überlegt, ist es sinnvoll, weise zu sein? Er sagt nein, weil der Weise, der stirbt genauso wie der Tor. Und teilweise lebt er sogar in ein schlechteres Leben, weil er sich viel mehr Gedanken macht als der Dumme. Und er sagt, okay, vielleicht ist es gut, Besitz zu haben. Er sagt, ja, aber was habe ich denn davon? Ich kann ihn ja nicht mitnehmen. Und ich weiß nicht, was der nach mir kommt, damit macht. Und dann ist sein Fazit, es ist alles sinnlos und Haschen greifen nach Wind und nichts Bleibendes unter der Sonne. Das ist der Zustand der Menschheit, der uns auch hier in diesem Gleichnis wieder aufscheint. Wir als Individuen sind getrennt von Gott und wir sind auf der Suche nach Heimat. Wir sind heimatlos und wir finden nirgendwo auf dieser Welt dauerhaftes Zuhause sein. Und gleichzeitig leben wir in einer Welt, die genauso gefallen ist, die auch getrennt ist vom Zuhause und die uns nicht das geben kann, was wir uns wünschen. Und das zieht sich durch alle Lebensbereiche. Selbst die Lebensbereiche, die wir als bereichernd und schön empfinden, sind vorläufig. Selbst wenn man eine glückliche Ehe führt und eine Familie hat, wo es gelingt, wo man sich gut versteht, wo es harmonisch ist, weiß man doch, da liegt der Schatten der Vergänglichkeit drauf. Denn irgendwann wird dein Vater dich verlassen. Irgendwann wird deine Mutter gehen, weil sie sterben. Dein Partner wird sterben oder du wirst ihn verlassen. Also selbst in den harmonischen Beziehungen, die wir erleben, ist trotzdem die Endlichkeit massiv präsent und zeigt uns, das ist keine Heimat auf Dauer. Es bricht weg, es hat keinen Halt. Und was erwächst daraus? Es erwächst daraus, dass wir uns die Frage stellen müssen, wo finde ich denn zu Hause? Und die Bibel gibt uns darauf eine klare Antwort von der ersten bis zur letzten Seite. Ich finde das auch so schön in diesem Kapitel von Timothy Keller, auf der ja diese Predigt aufbaut oder davon inspiriert ist, führt er das sehr schön aus. Er sagt, von der ersten bis zur letzten Seite erleben wir Menschen, die in der Verbannung sind. Adam und Eva werden aus dem Paradies geworfen und sie leiden darunter, dass die Gemeinschaft nicht mehr da ist. Und es wird uns vor Augen gestellt in der Urgeschichte, was es bedeutet, wenn die Gemeinschaft zerbricht, wenn zu Hause nicht mehr da ist. Da da funktionieren Ehen nicht mehr. Da schiebt man sich schon direkt nach dem Sündenfall die Schuld zu. Ja, die Frau, die du mir gegeben hast. Da ist keine Verantwortungsübernahme. Dann hat man Brüder, die sich gegeneinander erheben. Der eine tötet den anderen. Und diese Konkurrenz zieht sich durch. Und die Leute sind immer am Wandern. Kain wird verstoßen. Er geht weg und wird unstet und wandert durchs Land. Er verliert Heimat. Jakob verliert seine Heimat, weil er seinen Bruder betrogen hat und flieht in ein fernes Land. Das ganze Volk Israel zieht nach Ägypten in die Fremde und muss dann erst wieder Heimat finden. Und als sie im Land sind, erleben sie Heimatlosigkeit. Schon direkt nach Josua im Buch Richter wird davon berichtet, dass sie keine Heimat finden, dass sie es nicht schaffen, Gottes Plan zu erfüllen, dass sie bestimmte Bereiche nicht einnehmen und dass fremde Völker über sie herrschen, statt dass sie in Freiheit Heimat haben können. All das bringt uns zu dem Punkt, festzustellen, wie es die Bibel auch so schön sagt oder auch sehr bedrückend sagt, der Mensch ist wie Gras und die Schönheit des Menschen ist wie die Blume auf dem Feld. Sie blüht auf und der Wind streicht über sie und sie verdorrt. Das Gras verdorrt, die Blume verwelkt. Das ist das, was uns der Prophet Jesaja vor Augen stellt. Und genau das ist es. Unsere Sehnsucht läuft ins Leere, wenn sie nicht auf Gott gesetzt ist. Aber genau dort kommt ja dieser Wechsel auch hier in diesem Gleichnis. Es wird uns vor Augen gestellt, die Sehnsucht muss nicht ins Leere laufen, sondern wir haben ein Zuhause. Es gibt Heimat. Es gibt eine Möglichkeit. Und an der Stelle möchte ich gerne an die liebe Schwester Erika erinnern, die ich ja in meiner Zeit, als ich bei euch war, begleiten durfte in ihrem letzten halben Lebensjahr. Und es ist mir so eindrücklich geblieben, wie sehr sie in dieser Sehnsucht verwurzelt war und gleichzeitig aber auch wusste, worauf die Sehnsucht gerichtet ist. Dass sie in ihren letzten Monaten immer wieder davon gesprochen hat, wann holt mich mein Herr nach Hause? Und sie hatte einfach so ein Strahlen im Mund. Ich weiß nicht, ob ihr das noch präsent habt, aber ihr Lieblingslied war Schönster Herr Jesus. Und das haben wir immer zusammen gesungen, auch als ich sie dann besucht habe, auch in den letzten Wochen habe ich es ihr immer vorgesungen. Sie hatte so viel Freude daran. Ich glaube, das ist so schön, weil das bringt zum Ausdruck, wie wir von dieser Sehnsucht zur Heimat kommen und was Heimat ausmacht. Da heißt es in Strophe 4 und 5, schön sind die Blumen, schön sind die Menschen in der frischen Jugendzeit. Sie müssen sterben, müssen verderben, doch Jesus lebt in Ewigkeit. Alle die Schönheit Himmels und der Erden ist verfasst in dir allein. Nichts soll mir werden, lieber auf Erden, als du, der schönste Jesu mein. Das ist das, unsere Sehnsucht ist auf das Vaterhaus gerichtet, auf die Gemeinschaft mit Jesus, der sagt, ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich bin der Ewige, der nie vergeht, der unwandelbar ist. Und dort finde ich genau das, wonach ich mich sehne. Da finde ich Heimat, weil da keine Veränderung da ist. Da gibt es keinen Wechsel von Licht und Schatten, sagt uns Johannes in seinen Briefen über das Wesen Gottes. Da gibt es kein Ende, sondern da ist immer alles so, wie ich es brauche und mir wünsche. Da hört die Liebe niemals auf, da hört die Geduld niemals auf, da hört die Freude niemals auf. Und auch dieses Zuhause wird uns in diesem Gleichnis drastisch vor Augen gestellt. Da ist der Vater, der seinem Sohn entgegenrennt und ihn in die Arme schließt. Der sich darüber freut, dass er aus dem Tod zum Leben gekommen ist. Der ihm einen Ring an den Finger steckt, ihm ein Gewand neu anzieht. Und der für ihn ein Fest gibt. Und das ist Heimat. Das ist Zuhause. Wir erleben auf dieser Erde schon einen Hauch dieser Heimat. Wir erleben unglaublich viele schöne Momente. Gerade im Moment genieße ich sehr den Winter, gerade auch hier in Eisenach. Wir haben erstaunlich viel Schnee. Das finde ich sehr schön. Und das genieße ich. Es ist so schön, Winter zu erleben. Und auch da merke ich wieder, dass es ist ein Vorgeschmack auf meine Heimat im Himmel. Das ist, ja, ich weiß nicht, ihr wisst ja, dass ich gerne barfuß laufe und ich bin immer mal wieder auch barfuß im Schnee gelaufen und ich finde das Gefühl total verrückt und ich wünsche mir irgendwann barfuß durch den Schnee zu laufen, ohne dass ich kalte Füße bekomme. Weil das Gefühl einfach total cool ist, durch den Schnee zu laufen, wie sich der Schnee anfühlt, aber man hält es nicht lange aus, weil es furchtbar kalt ist. Und für mich ist das so ein bisschen Himmel, ein bisschen Heimat, das heißt, da kann ich barfuß durch den Schnee laufen, ohne dass meine Füße erfrieren und es arschkalt wird. Ich kann es einfach genießen, dieses geniale Gefühl von fluffig und irgendwie total merkwürdig und intensiv vom Gespür her und einfach cool. Das ist Himmel und Heimat. Also Gott gibt uns hier so Häppchen, die uns da schon hinweisen, Aber schlussendlich geht es um das Hochzeitsmahl. Es geht um etwas Fröhliches, etwas Gutes, etwas Schönes. Der Vater investiert sich und schenkt seinem Sohn alles. Und das ist auch zu Hause, dass ich jemand habe, der sich 100% in mich investiert. Und wir müssen keine Fremden mehr sein. Der Apostel Paulus sagt uns das. Er sagt im Epheser 2, Vers 19, so seid ihr nun nicht mehr Fremdlinge ohne Bürgerrecht und Gäste, sondern ihr seid Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Und Jesus selber sagt uns im Johannes 14, euer Herz erschrecke nicht. Glaubt an Gott und glaubt an mich. In meines Vaters Haus sind viele Wohnungen. Wenn nicht, so hätte ich es euch gesagt. Und ich gehe hin, um euch eine Stätte vorzubereiten. Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte vorbereitet habe, so komme ich wieder und hole euch zu mir, damit auch ihr seid, wo ich bin. Das ist die Heimat, die uns die Bibel vor Augen stellt. Das ist die Hoffnung der Herrlichkeit, wie Paulus es nennt. Das ist Himmel. Und dabei geht es nicht um irgendwelche seelisch-geistigen Dinge oder irgendwas. Ich glaube, da müssen wir uns auch wieder von der Bibel korrigieren lassen. Da sind wir der Philosophie anheimgefallen, weil wir ganz oft irgendwie skurrile Vorstellungen von Himmel haben. So nach dem Motto, wenn ich sterbe, dann schwebt so meine Seele in den Himmel und dann bin ich so ein halber Engel oder irgendwas, so losgelöst von allem. Aber das ist nicht das, was die Bibel sagt. Die Bibel spricht von der Auferstehung des Leibes. Der Himmel ist nicht der Ort, wo ich irgendwie als Geistwesen rumwirbel, sondern Himmel ist etwas ganz Physisches. Das ist der Ort, wo getanzt wird, wo gegessen wird, wo gelacht wird, wo man Freude an der Arbeit hat, weil man die Früchte seiner Arbeit genießen kann, ohne den Fluch der Sünde. Das ist Himmel. Deswegen bekennen wir im Glaubensbekenntnis, ich glaube an die Auferstehung der Toten. Das ist der zentrale Punkt. Paulus spricht davon, wir entschlafen. Er spricht, wenn er von Toten spricht, immer von denen, die entschlafen sind und sagt, die werden wieder auferweckt werden. Die kommen wieder ins Leben hinein. Durch die Kraft des Heiligen Geistes. Also es ist etwas ganz Leibliches. Und jedes Mal, wenn du hier in diesem Leben vor Freude tanzt und lachst, dann ist das ein Vorgeschmack auf den Himmel, weil Himmel heißt genau das. Es heißt Lachen, aber ohne, dass du irgendwann aufhören musst, weil das Leben plötzlich wieder ernsthaft zuschlägt. Es heißt zu lieben, ohne Angst vor Enttäuschung, ohne die Angst, dass es wegbricht, ohne die Angst, dass man plötzlich alleine dasteht. Es heißt, ein gutes Essen genießen zu können, ohne Völlegefühl, ohne Bauchschmerzen und ohne Angst, das nächste Mal auf die Waage zu steigen. Es heißt, Wein zu trinken ohne Kater am nächsten Morgen und ohne betrunken zu sein. Das ist Himmel. Es geht um Leiblichkeit. Wir glauben daran, dass wir auferstehen werden und dass Gott mit uns ein Fest der Lebendigen feiert. Das finde ich hier auch nochmal so spannend, diesem Gleichnis. Es kommt nur in so einem kleinen Nebensatz vor, aber da feiern sie ein Fest und der ältere Bruder kommt und der Vater sagt, freu dich, denn mein Sohn, der war tot, aber jetzt lebt er. Also da wird ein Fest der Lebendigen gefeiert. Himmel ist nicht langweilig. Himmel ist nicht abstoßen. Himmel ist nicht Orgelmusik und Hafenspiel und Philadelphia-Werbungswolken. Sondern Himmel ist etwas, was wir uns vorstellen können. Weil das die Fülle, die Summe von all dem Schönen ist, was es überhaupt gibt. Noch einmal C.S. Lewis, in seinem letzten Narnia-Buch beschreibt er das sehr schön, was das bedeutet, wenn wir in dieses Zuhause kommen und was das bedeutet, wenn wir begreifen, dass dieses Zuhause, was wir hier auf der Erde hatten, eigentlich nur ein Schatten ist. Da heißt es dann, als sie in das Land Aslans kommen, wird davon berichtet, der Unterschied zwischen dem alten und dem neuen Narnia war ebenso. Das neue Narnia war ein Land mit tieferem Sinn. Jeder Felsen, jede Blume und jeder Grashalm sahen so aus, als ob sie noch so viel mehr bedeuteten. Das Einhorn fasste zusammen, was jeder fühlte. Mit dem rechten Vorderhuf stampfte es auf den Boden, wieherte laut und rief dann, »Nun bin ich doch noch nach Hause gekommen. Das ist meine wahre Heimat. Hierher gehöre ich. Nach diesem Land habe ich mich mein ganzes Leben lang gesehnt, aber das wusste ich bis jetzt nicht.« Warum liebten wir das alte Narnia so sehr? weil es manchmal ein bisschen wie dieses Land hier aussah. Kommt weiter hinein und weiter hinauf. Es gibt in dem letzten Kapitel oder im vorletzten Kapitel dieses Buches noch weitere Stellen, wo er das, finde ich, versucht in Worte zu fassen, was das bedeutet, diese Heimat. Wie viel tiefer und greifbarer das ist, dass es halt wirklich ein Fest der Lebendigen ist, was wir uns gar nicht vorstellen können. Aber das ist die Hoffnung, in der wir leben. Das ist das, was Jesus uns anbietet, wo er sagt, du kannst Heimat finden bei mir hier. Und das Tolle ist, dass es ja auch nicht nur darauf beschränkt ist, wir vertrösten Leute nicht einfach nur billig auf den Himmel, sondern wir weisen sie darauf hin und sagen, weißt du was, es gibt Heimat, aber du musst auch auf dem Weg zur Heimat nicht alleine gehen. Du bist mit jemandem gemeinsam unterwegs, Jesus selber. Der lädt dich ein und sagt, komm nach Hause. Und er sagt, ich nehme dich an die Hand und ich begleite dich, damit du nicht unterwegs verloren gehst. Weil er weiß, wie wenig Kraft wir haben. Weil er weiß, wie oft wir uns ablenken lassen und wie oft wir auch unsere Sehnsüchte versuchen, in dieser Welt zu stillen. Aber er geht mit. Er sagt, ich lasse euch nicht alleine. Er sagt, meine Schafe hören meine Stimme. Und sie folgen mir und ich gehe ihnen voran und gebe ihnen das ewige Leben. Jesus schenkt uns dieses wunderbare Leben. Und ich möchte dich auch heute Morgen dazu einladen, dass du die Chance nutzt, gerne im Anschluss auf Thomas zuzugehen. Wenn du auch Sehnsucht nach Heimat hast, wenn du nach Hause kommen möchtest, dann wende dich gerne an ihn. Er ist bereit, mit dir ein Gespräch zu führen und auch mit dir zu beten. Dir vielleicht auch nochmal zu erklären, was das genau heißt, wie ich denn nach Hause kommen kann. Denn dafür ist Jesus gekommen in diese Welt, um dir und mir Heimat zu bringen. Er ist heimatloser geworden, damit wir Heimat haben können. Und er ist ein Wanderprediger geworden, damit wir ein festes Zuhause bekommen. Und wenn du dieses Zuhause hast, dann ergibt sich daraus auch etwas für dein jetziges Leben. Also es ist nicht nur so, dass ich mich irgendwie vertröstet fühlen muss. Nein, sondern es folgen Dinge daraus, wenn ich diese Perspektive einnehme. Und ich möchte das versuchen, in drei Punkten noch aufzuzeigen. Die Folgen daraus sind in meinen Augen, das erste ist Genügsamkeit. Wenn ich weiß, dass alles, was ich in dieser Welt erlebe, nur ein Schatten ist vom Echten, nur ein Abbild, dann lebe ich ja auch ganz anders. Dann bin ich mir bewusst, wo die Grenzen liegen. Und dann erwarte ich von dieser Welt gar nicht, dass sie meine Sehnsüchte stillt. Und ich glaube, hier korrigiert uns auch der Blick in die Herrlichkeiten, in das Zuhause. Wie oft versuchen wir, auf dieser Erde das zu finden, was Jesus uns im Himmel aber bereitstellt? Dass er sagt, ja, es gibt Zuhause, aber du bist Gast und Fremdling. Und ein Gast und ein Fremdling hat ganz andere Ansprüche als jemand, der zu Hause ist. Der erwartet vielleicht nicht unbedingt, dass das Bett bequem ist, sondern er freut sich einfach, wenn er ein Bett hat für die Nacht. Es sei denn, er ist vielleicht ein Tourist oder sowas. Ja, aber ich meine jetzt nicht sowas im Sinne von Gäste im Gästehaus, sondern Leute, die auf der Pilgerschaft sind. Ein Pilger ist froh, wenn er eine Matratze bekommt. Weil er weiß, ich brauche einfach einen Platz zum Schlafen. Das ist ja nicht mein Zuhause, ich habe das Ziel vor Augen. Und das hilft uns dankbarer, auf das zu schauen, was Gott uns hier schon gibt. Auch da ein Zitat von C.S. Lewis, wo er das so zum Ausdruck bringt. Er sagt an einer Stelle so schön, unser Vater erfreut uns mit manch angenehmem Gasthaus, aber er will uns nicht ermutigen, es fälschlich für unser Zuhause zu halten. Und das finde ich gut, zu sagen, ja, es stimmt, ich lebe hier, es ist ein Gasthaus, ich freue mich an dem, was Gott mir schenkt, ich freue mich, wenn ich mich zu Hause fühlen kann, ich freue mich, wenn ich eine schöne Wohnung habe, wenn ich einen Freundeskreis habe, der mich trägt, wenn eine Gemeinde da ist, in der ich mich wohlfühle und wo ich den Eindruck habe, ich werde geistlich erbaut. Aber ich bin auch genügsam, wenn das nicht da ist, sage ich, ja, okay, dann ist das halt so. Ich bin ja nur Gast und Fremdling. Es wird ja nicht immer so sein, sondern mein Zuhause, die echte Gemeinschaft, die echte Gemeinde, die echte Liebe und Wertschätzung und Annahme finde ich ja dann erst beim Vater im Vaterhaus. Und dann kann ich wie der Prediger sagen, so geh nun hin, iss mit Freuden dein Brot und trinke deinen Wein mit fröhlichem Herzen, denn Gott hat dein Tun längst gebilligt. Genieße das Leben mit der Frau, die du liebst, alle Tage deines nichtigen Lebens, das er dir unter der Sonne gegeben hat, alle deine nichtigen Tage hindurch, denn das ist dein Anteil in diesem Leben und in der Mühe, womit du dich abmühst unter der Sonne. Und das finde ich schön, dass da Genügsamkeit und Freude erwachsen. Ich darf mich freuen an dem, was ich habe, aber eben, ich lasse mich korrigieren von dieser Perspektive und sage, ich erwarte nicht so viel. Ich mache diese Welt nicht zum Ideal. Und ich gehe nicht davon aus, dass ich hier alles finden werde, wonach ich mich sehne. Ich erwarte nicht zu viel von meiner Familie, nicht zu viel von meinem Arbeitsplatz und meinem Arbeitgeber, nicht zu viel von meinem Partner oder meiner Partnerin, von meinen Schwiegerkindern, von meinen Enkeln, von der Gesellschaft und von meiner Ortsgemeinde, sondern ich bin mir bewusst, es ist alles Stückwerk. Und all das Schöne, was ich sehe, bringt mich zum zweiten Punkt, nämlich zum Dank und zur Freude. In jedem schönen Moment begegnet mir Jesus Christus und versichert mir, ich bringe dich nach Hause. In jedem schönen Moment habe ich sein Gesicht vor Augen und kann sagen, krass Jesus, da beschenkst du mich wieder. Ich kann mich freuen meines Lebens und ich weiß, das, was ich jetzt empfinde, nur viel tiefer und viel größer und viel schöner und andauernder, wird mir begegnen, wenn du mich nach Hause holst. Und dann kann ich dankbar sein für jedes kleine Moment, für jede Schneeflocke, die fällt, für jedes gute Essen, was ich genieße, für jeden Moment mit lieben Menschen, den ich habe, für meine Familie, wenn es harmonisch und gut zugeht. Und dann kann ich meinem Gott danken und sagen, Herr, darin zeigst du mir deine Treue und dein Versprechen gilt, du bringst mich nach Hause und ich sehe, dass du mich dorthin bringen wirst. Und das Letzte schlussendlich, aus dieser Perspektive und dem Blick auf das Zuhause erwächst auch Hoffnung. Das Beste kommt noch. Oder wie es hier im Narnia-Buch heißt, weiter hinein und weiter hinauf. Ja, ich bin hier ein Gast, aber ich habe Heimat und Hoffnung. Und ich weiß, dass das Ende dieser Welt keine Katastrophe ist. Und das muss man vielleicht auch gerade angesichts der aktuellen Situation sagen. Es gibt auch leider viele Christen, die Hoffnung nicht haben, die ein sehr düsteres Leben und ein sehr düsteres Bild der Vergangenheit malen und der Zukunft noch viel schlimmer. Ja, es war vorher schon schlimm und es wird immer alles ganz schlimm und wir werden alle sterben. Ich sage, ja, also ich nicht, ich werde ewig leben. Das ist meine Perspektive. Natürlich werde ich irgendwann sterben, aber das ist ja nur der Weg in die himmlische Heimat. Also der Christ sollte erfüllt sein von Hoffnung, weil er weiß, ja, selbst wenn um mich die Welt untergeht, selbst wenn die Wirtschaft krachen geht, wenn Corona uns alle umbringt, na und? Ich habe eine Heimat im Himmel und da gehe ich hin und da werde ich ankommen. Nicht, weil ich irgendwas kann, nicht, weil die Welt mir das garantiert. Nein, weil der lebendige Gott es mir verspricht und mir zusagt, ich verlasse dich niemals. Ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende. Ich garantiere, dass du sicher nach Hause kommst. Und dann gibt es einen neuen Himmel und eine neue Erde. Und ich kriege einen neuen Körper, der einfach funktioniert. Ohne dass ich mir Gedanken darum machen muss, ohne dass ich irgendwie viel investieren muss, damit er irgendwie noch am Laufen ist. Das gibt doch Hoffnung. Und ich wünsche mir, dass wir wie hier in dem Gleichnis, dass wir uns freuen über das Fest, dass wir den Gesang und den Tanz hören, der von der Ewigkeit zu uns herüberschallt. Und dass wir sagen können, weiter hinein und weiter hinauf. Dass wir sagen, ich gehe auf meine himmlische Heimat zu. Und ich möchte alle um mich drumherum einladen und sagen, komm mit. Da findest du Erfüllung deiner Sehnsucht. Hier nicht, aber dort. Ich kenne den, der dich dorthin bringt und ich kenne den, der die Sehnsucht stillen kann. In Fülle nach deiner Auferstehung. Das ist ewiges Leben und das ist hoffnungsvoll, das ist wunderschön, weil der Herr Jesus in Ewigkeit bleibt, egal wie die Welt zugrunde geht, egal wie schlimm es ist. Wir sind getragen und wir gehen auf die Heimat zu. Halleluja. Amen.